Sie hören einen Podcast von DRS 1. Regional, diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.
Und die führt uns heute zum Beispiel nach Luzern. Dort geht das Fixerstübli wieder zu, weil es zu wenig Kundschaft hat. Eine Fehlplanung, die man hätte vermeiden können. Zu Olten gibt es dafür ein Algstübli, das Bier ausschenkt. Eine äußerst umstrittene Sache. Neben den Drogen beschäftigen wir uns heute aber auch mit eingeschleusten Wölfen, mit alten Fußballern und verkappten Nazis. Regional Diagonal, am Mikrofon Michel Scheidegger. Lengnau ist ein Dorf im Aargau, das eine reiche jüdische Vergangenheit hat. Und ausgerechnet zu Lengnau hat es heute oben ein Konzert gegeben von einem kroatischen Popstar, der mit dem Nationalsozialismus sympathisiert. Die Lengnauer Gemeindebehörden haben jetzt reagiert und den Auftritt verboten. Warum aber so spät? Und das in einem Dorf mit einer ausgeprägten jüdischen Tradition. Maurice Velati.
Es hätte auch schlicht überall passieren können. Zwar steht zu Lengnau heute noch eine Synagoge, es hat einen jüdischen Friedhof und ein israelitisches Altersheim. Sonst aber ist Lengnau ein ganz normales Dorf. Ein Dorf mit einer grossen Sporthalle. Eine Halle, wo es immer wieder grosse Feste gibt mit DJs und Bands. Eine Konzertbewilligung für diese Halle ist für den Gemeinderat darum quasi ein Routinengeschäft. Und auch in diesem Fall hat man nichts Böses gedacht, erzählt der Gemeindamt Kurt Schmid.
Das war die letzte Woche, wo das Gesuch eingereicht worden ist. Wir haben es behandelt, einmal die Gemeinderatssitzung, haben dem zugestimmt. Aber sind natürlich wirklich, das sagen wir offen, überrascht gewesen, dass das so einen Hintergrund hat.
Der Hintergrund ist nicht ganz offensichtlich. Der kroatische Popstar nennt sich Thompson. Thompson ist Englisch, also nichts Aussergewöhnliches für Popmusik. Nur der kroatische Sänger Marko Perković sagt sich Thompson, weil so seine Waffe geheissen hat, die er als freiwilliger Kämpfer gegen serbische Aufständische gebraucht hat. Dazu auch sympathisiert der Sänger ziemlich offen mit der kroatischen Ustascha-Bewegung, die im Zweiten Weltkrieg auf der Seite von Nazi-Deutschland für verschiedene Gräueltaten verantwortlich war. Den Hintergrund hat der Lengnauer Gemeinderat erst von der Polizei erfahren und dann auch sofort reagiert. Zwei Tage vor dem Konzert hat man die Bewilligung ja eben noch rückgängig gemacht. Zumindest in Zukunft will der Lengnauer Gemeindamme jetzt aber besser schauen, schon im Voraus.
Für uns ist jetzt klar, dass wir inskünftig keine solchen kurzfristigen Gesuche mehr bewilligen und auf der anderen Seite wenn wir wissen, inskünftig wer tatsächlich dort auftreten.
Der Aufwand wäre ja nicht gross. Mit einer kurzen Recherche hätte man den Hintergrund vom Sänger Marko Perković relativ schnell aufgedeckt gehabt. Aber Lengnau ist kein Einzelfall. Etwas Ähnliches ist erst vor knapp 2 Jahren auch zu Erlinsbach bei Aarau passiert. Da hat unter dem unverdächtigen Namen Rocknacht ein schweizweit bekannter Neonazi ein Konzert organisieren wollen. Auch hier hat der Gemeinderat erst im letzten Moment die Geschichte verhindern.
4 Jahre lang hat die Stadt Luzern für einen Fixerraum gekämpft und dafür bis vor Bundesgericht müssen. Vor einem Jahr hat man das Fixerstübli dann eröffnet, in einem ehemaligen Restaurant am Rand von der Innerstadt, direkt an der Rüss. Ein 5-köpfiges Team wartet dort auf Drogensüchtige, die saubere Spritzen, einen Kokainraucher und einen Aufenthaltsraum könnten brauchen. Aber das Team wartet vergebens. Höchstens 8 Personen besuchen das Fixerstübli pro Tag. Darum brauche ich den Fixerraum nicht mehr, sagen die Luzerner Politiker und machen ihn zu. Romana Kuhns.
Unter Mauern tun Politiker ihren Entscheid mit Statistiken. Innerhalb der letzten 4 Jahre haben sich die Gewohnheiten bei den Drogensüchtigen geändert. Die Zahl von austauschten Spritzen zeige, dass nur noch 1/3 von allen Abhängigen fix sind. Mehr und mehr tue Kokain rauchen statt Heroin spritzen. Erstaunlich, dass man das alles erst jetzt weiss. Wenn man die konkreten Gründe für das Luzerner Fehlangebot wissen will, muss man sich in die Haut der Abhängigen versetzen, sagt die Betriebsleiterin vom Fixerraum. Ein Fixer verschafft sich mit Mühe und Not Geld, um bei einem Dealer qualitativ billigen Stoff zu kaufen. Hat er ihn endlich, will er alles andere als durch die Halbstadt zum völlig dezentral gelegenen Fixerraum laufen. Vor allem, weil auch noch das hartnäckige Gerücht kursiert, die Polizei hat Abhängigen auf dem Weg zum Fixerraum den Stoff wieder abgenommen. Kommt dazu, dass Abhängige sich im heutigen Fixerraum eingesperrt vorkommen, weil ihnen verboten wird, die Rüssterrasse vor dem ehemaligen Restaurant zu benutzen. Die Gassenküche Luzern, die die Drogenszene kennt, hat von allem Anfang an gewarnt. Der Fixerraum sei am falschen Ort. Er müsse dort sein, wo mit Drogen gedealt werde, in zentraler Lage. Aber die Politiker haben es anders gesehen. Jetzt, wo das Projekt Fixerum gescheitert ist, wollen die Luzerner Politiker eine andere Anlaufstelle für Drogensüchtige einrichten. Wenn es nicht nochmals ein Fehlangebot soll sein, tun sie gut daran, sich dort nach den Bedürfnissen zu erkundigen, wo man sie auch kennt, beim Verein Gassenküche oder noch besser, bei der Kundschaft selber.
Aus Luzern, der Romano Kunz. Noch an die Kundschaft herangekommen, wird der Alkoholiker trefft das Alte. Dort gibt es seit neuestem, nebst den beiden warmen Mahlzeiten, auch Bier im Offenhausschrank für 60 Rappen pro Stange. Das im Unterschied zu anderen sottigen Algstübli, wo man Alkohol zwar konsumieren darf, wo aber sicher kein verkauft wird. Darum haben wir als erstes vom Erik Misteli, Leiter von der Suchthilferegion Olten, wollen wissen, warum er Bier an Alkoholiker ausschenkt.
Ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass man den Konsum der Klienten kontrollieren tut.
Inwiefern können Sie denn den Konsum kontrollieren?
Jedes Bier, das uns über die Theke geht, wird namentlich registriert, wer das getrunken hat. Und wenn jemand zu viel hat, dann können wir bremsen. Oder anders gesagt, jeder Klient bei uns hat auch einen Case Manager. Und das kann auch durchaus ein Auftrag sein. Das heisst, mit dem Klienten haben wir abgemacht, nur 2 Bier pro Tag. Dann gibt es pro Tag nur 2 Bier.
Aber ist das nicht ein bisschen blauäugig? Ich meine, Ihre Klienten könnten ja jederzeit noch weitergehen und dort ungehemmt weiter trinken.
Das ist so, ja klar. Nein, das wäre noch blauäugiger, wenn wir gar nichts würden abgeben würden. Dann würden sie nämlich vor dem Denner raushocken und würden dort das Bier für 60 Rappen, einen halben Liter runterleeren.
Jetzt sagen aber Fachleute für den Suchtbereich, die ihren Entscheid relativ kritisch anschauen, dass sie eine Art Signal geben, wenn sie als Suchthilfe, die im Grunde noch der Ausstieg sollte unterstützen, wenn Sie als Suchthilfe selber am Tresen Alkohol ausschenken.
Ja, das sind Diskussionen, die wieder 10, 15 Jahre oder fast 20 Jahre zurückgehen. Das Gleiche hat man bei den illegalen Drogen gehabt. Selbstverständlich haben wir eine Abteilung, die sich mit den Klienten darum bemüht, einen Ausstieg zu finden. Wir haben 2 verschiedene Standorte in Olten. Und an dem Standort, wo Alkohol verkauft wird, ist der niederschwellig. Und dort ist das wirklich, das sind schwerst chronisch süchtige, therapieresistente Klienten. Und dort wäre es blauäugig, auf Therapie hinzuschaffen. Und dort geht es darum, um Schadensminderung zu machen, wo eine von der Bundespolitik-Säulen ist.
Denken Sie, dass Ihr Modell in der Schweiz Pioniercharakter hat und dass das dann irgendwann einmal von anderen Stellen übernommen wird?
Ja, ich habe heute erfahren, dass wir nicht die Einzigen sind, dass das glücklicherweise noch andere Orte so machen, was mich sehr gefreut hat. Aber sicher ist das Pionierarbeit. Und das Gleiche, ich komme wieder mit dem Vergleich mit der kontrollierten Heroinabgabe. Die Diskussionen, die dort geführt worden sind, werden jetzt erneut geführt. Und ich bin überzeugt, dass in 10 Jahren das eine Selbstverständlichkeit ist, dass eine Abteilung in der Suchthilfe durchaus Bier verkaufen kann.
Der Erik Misteli, Leiter von der Suchthilfe Region Olten. Vom katholischen Olten ins zwinglianische Zürich. Dort sieht man das mit der Alkoholabgabe ganz anders. Wenigstens mit dieser an der legendären Street Parade. Michael Hillo.
Tausende in Minimalkostüm, die zu Techno-Sound tanzen. Noch viel mehr, die zuschauen. Es ist heiss. Es gibt Durst. Weil sie das kollektive Besäufnis im Rahmen behalten wollen, verbietet die Stadt Zürich dabei, das erste Mal zusätzliche Stände für Alkoholausschank aufzustellen. Ob das etwas nützt? Friendship heisst das Motto dieses Jahr. Die Street Parade-Organisatoren propagieren einen freundlichen Umgang mit der Umwelt, mit den Mitmenschen, mit sich selber. Freundschaftlichen Umgang mit sich selber, da ist die Leber wahrscheinlich mitgemeint. Stichwort Alkoholexzess. Dass das obrigkeitliche Verbot von zusätzlichen Getränkeständen wirklich nützt, wird aber ernsthaft bezweifelt. Und wenn die Organisatoren zu verantwortungsvollem Trinken aufrufen, dann ist das doch ziemlich naiv. Der Hauptsponsor von der Street Parade heisst nämlich Heineken.
Regional Diagonal, das gemeinsame Wochenmagazin von allen Regionalredaktionen, kommt heute noch auf der Wolf. Vorher machen wir aber einen Abstecher auf St. Gallen. St. Gallen hat eine emotionale Woche hinter sich. Ein, der das sehr nachfühlen kann, ist der 88-jährige Robert Engler, ehemaliger Spieler vom FC St. Gallen. Gross und alt geworden ist er im Arbeiterquartier Heiligkreuz, in dem Quartier, wo das legendäre Espenmoos-Stadion steht. Fast 100 Jahre ist dort geshootet worden, 20 Jahre davon hat auch der Robert Engler auf dem Rasen verbracht. Jetzt, wo Espemoss sein letztes Spiel gesehen hat, schaut Robert Engler zurück.
Am Anfang sind sozusagen mehr oder weniger Luther Heidi Kützler gewesen. Einfach vom Quartier. Und dann erst später sind dann plötzlich da eine, zwei von Zürich gekommen. Dann eine ist vom Deutschen gekommen. Dann automatisch, Jahr für Jahr, hat er gewechselt. Am Anfang haben wir verloren 10 Franken bekommen, unentschieden 20 und gewonnen 30. Und da haben wir gerade versorgt. Der erste Fußballschuh, den ich hatte, hatte heute noch eine Stahlkappe. Vorne, Stahlkappe, regelrecht. Und Zäpfe, hast du nicht reinschrauben können, die musste rein schlagen mit 3 Nägeln. In diesem Spiel hat unser Goalie einen Hecht gemacht auf den Ball und der Herr Spengler hat ihm den Schuh in den Kopf hineingehauen. Dann mussten sie den Schädel abdecken. Und der war bewusstlos. Und der hat seiner Lebtung etwas so tiefes Loch gehabt. Ich bin nicht so fanatisch, dass ich jetzt ums Verrecken muss. Nur St. Gallen, nur St. Gallen. He? Wenn der Gegner besser ist, ist er einfach besser. Also so ein Taubrüder wie es heute hat, das hat es vorher noch nicht gegeben. Vielleicht, dass einmal zwei Fanatiker aneinander geraten sind, vielleicht eins aneinander gehauen haben. Aber dass da Betard und alles hier, das war früher noch nicht gewesen. Ich habe das Gefühl, die Atmosphäre, die es da hatte, habe ich das Gefühl, jetzt draussen nicht mehr.
Robert Engler über das alte Espemoos St. Gallen im Beitrag von Roland Wermelinger. Morgen weihen St. Galler ihre neue Fußballarena am anderen Ende der Stadt ein. Die einen gumpen, wenn es ums Rundenleder geht, die anderen kommen ins Setz, wenn Bären einwandern und wieder andere haben es mit den Wölfen. Hans-Peter Gschwend.
Im Bündnerland hat man einen Bär abgeschossen, im Tessin ist ein Gespenst im Visier. Im Visier nicht von einem Gewehr allerdings, sondern vom Gesetz. Es geht um Wölfe, die im Verzaskatal vorderhand 3 Tiere gerissen haben. Das Gespenst aber ist nicht das vom Wolf, sondern von einem Mensch. Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass es einmal in Fleisch und Blut auftaucht, aber wahrscheinlich ist es nicht. Der einzige Realhinweis, dass es mehr ist als ein Gespenst, gibt es in der Logik von 220 Bewohnern vom Verzaskatal. Die sind überzeugt, dass ein Wolf unmöglich von selber in ihr abgelegenes Tal einwandern kann. Darum haben sie Anzeige gegen Unbekannte eingereicht. Der Unbekannte soll vermutlich über das Internet illegal 3 Wölfe erworben und dem Verzaskatal ausgesetzt haben. Ohne Bewilligung vom Jagd- und Fischereiinspektorat und das ist gemäss Tierschutzgesetzgebung verboten. Schade, dass es im Tessin noch keinen Tieranwalt gibt. Die 3 Wölfe könnten ihn engagieren wegen Ehrverletzung. Es ist doch eine Schande, ihnen zu unterstellen, dass sie nicht fähig seien, den Weg ins Verzaskatal selber zu finden.
Hoffen wir, die Verzaskowölfe seien nicht allzu nachtragend. Regional Diagonal, Redaktion Christoph Brando, Moderation Michel Scheidecker. Diese Sendung können Sie auch als Podcast abladen unter trs.ch und die nächste Ausgabe von Regional Diagonal hören Sie in einer Woche wieder, Samstag nach den 12 Uhr Nachrichten auf TRS1.
Regional Diagonal. Woche quer durch die Schweiz. Sie hörten einen Podcast von DRS 1.